DW Menschen und Märkte.
EU-Beschwerde gegen Gazprom. Keine Lösung für Griechenland absehbar und TTIP. US-Unternehmer sind für das Freihandelsabkommen, Gewerkschafter sind skeptisch. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die Europäische Union legt sich mit dem russischen Energiekonzern Gazprom an. Der staatlich kontrollierte Versorger verstoße gegen das Kartellrecht in der EU, so die Beschwerde. Am Ende könnte eine Milliardenstrafe stehen. Der Vorgang ist heikel, denn die Europäer sind abhängig von Gazprom. Kai Küstner aus Brüssel.
Ausgeprägte Furcht vor Wirtschaftsriesen kann man der neuen EU-Wettbewerbskommissarin nicht gerade nachsagen. Nach Google, gegen das die Dänin Margrethe Vestager vor einer Woche offiziell ein Beschwerdeverfahren startete, ist nun der nächste Gigant mit dem Anfangsbuchstaben G an der Reihe, Gazprom. Was wir in unseren Beschwerdepunkten darlegen, ist, unserer vorläufigen Einschätzung zufolge missbraucht Gazprom seine beherrschende Stellung. Für 8 osteuropäische EU-Staaten, legte Vestager dar, sei Gazprom der entscheidende Energielieferant. Seine dominante Stellung habe der Konzern aber dazu genutzt, den Wettbewerb zu behindern, so die Argumentation der EU. Eine der Folgen laut Vestager: Unseren Informationen zufolge hat Gazprom in 5 Ländern ungerechtfertigt hohe Preise verlangt. In Estland, Lettland, Litauen, Polen und Bulgarien. Als europäischen Schuss aus der Hüfte kann man das Versenden der EU-Beschwerdepunkte an Gazprom wohl nicht bezeichnen. Die EU untersucht den Fall seit September 2011. Der Fall hat auch begonnen, bevor es irgendeine Diskussion oder Aktivität oder wie auch immer man das nennen will, in der Ukraine oder der Krim gab. Mit diesen Worten versuchte die Wettbewerbskommissarin einer Diskussion darüber zu entgehen. Mit dem Fall Gazprom suche die EU, mitten in der Ukraine-Krise gegenüber Russland Politik zu machen. Es gab und gibt ja ähnlich gelagerte Fälle, bei denen es um Unternehmen mit starker oder anteiliger staatlicher Beteiligung geht. So gehe man ja etwa derzeit auch gegen ein Unternehmen in Bulgarien vor, so die Wettbewerbskommissarin. Der staatliche Energieriese Gazprom ist, nach der Armee, in Russland nicht nur der größte Arbeitgeber, dessen Chef gilt auch als enger Vertrauter von Präsident Putin. Erhebliche Brisanz birgt die Entscheidung der EU-Kommission also in jedem Fall.
Wenn man Wettbewerbsrecht ernst nimmt und auch Regeln ernst nimmt, dann muss man sie anwenden, ob sie passen oder ob sie nicht passend sind. Und man kann nicht, weil eine angespannte Situation gibt, sagen, wir geben jetzt klein bei oder wir sind besonders nett, damit sie freundlich in der Ukraine-Krise sind. Das geht nicht.
Meint der Chef der Abgeordneten von CDU und CSU im EU-Parlament Reul. Gazprom selbst hat in einer ersten Stellungnahme alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Sie entbehrten jeder Grundlage, heißt es in einer Mitteilung. Man befinde sich, so drückte es die zuständige EU-Kommissarin aus, ja noch in den frühen Tagen des Verfahrens. Wir warten jetzt auf Antwort von Gazprom, dafür hat das Unternehmen 12 Wochen Zeit. In dieser Phase sind alle Wege offen. Ob die EU am Ende, wenn man sich nicht einigt, tatsächlich eine heftige Milliardenbuße gegen jenes Unternehmen verhängt, von dem sie ein Drittel ihres Energiebedarfs bezieht, ist also noch unklar. Seit geraumer Zeit beklagen Kritiker, die EU scheue den Konflikt mit Gazprom, um Russland nicht vor den Kopf zu stoßen. Diesen Vorwurf wird sich Kommissarin Vestager vorläufig nicht mehr anhören müssen.
Die Verhandlungen zwischen Griechenland und den restlichen Euro-Ländern sind bisher äußerst holprig verlaufen. Regelmäßig wurden irgendwelche Fristen angekündigt, um neue Pläne vorzulegen oder einen Brief abzuschicken. Gebracht hat das bisher nicht viel. Und so scheinen sich beide Seiten auch von der jüngsten Frist zu verabschieden, laut der bis Ende des Monats eine Lösung gefunden sein muss. Ralf Siener.
In einem Punkt sind sich Griechenlands internationale Kreditgeber und die Finanzminister der 19 Euro-Staaten völlig einig.
We have the next Eurogroup meeting.
Beim inoffiziellen EU-Finanzministertreffen am Ende dieser Woche im lettischen Riga erwarten weder Wolfgang Schäuble noch seine Amtskollegen eine Lösung des Griechenland-Dramas.
But nobody expects that there will be a solution.
Und es ist nicht wahrscheinlich, dass bis zum nächsten offiziellen EU-Finanzministergipfel im Mai eine umfassende griechische Reformliste auf dem Tisch liegt, die es den Vertretern von Internationalen Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission und den Euro-Kollegen des griechischen Finanzministers Varoufakis erlauben würde, einstimmig für die Freigabe der restlichen 7,2 Milliarden Euro aus dem auslaufenden Griechenland-Hilfsprogramm zu plädieren.
But the key is increase in essence.
Der Schlüssel für die Kreditfreigabe liege ausschließlich in Athen, heißt sowohl die Botschaft des Bundesfinanzministers wie auch der EU-Kommission in Brüssel. Über den weiteren Athener Reform- und Sparweg sprechen morgen Premier Alexis Tsipras und Kanzlerin Merkel am Rande des EU-Sondergipfels in Brüssel. Erst auf dem nächsten regulären EU-Gipfel Ende Juni werde über die Zukunft Griechenlands im Euroraum entschieden, so die Einschätzung von Griechenland-Experten bei der EU-Kommission. Da das derzeitige EU-Hilfsprogramm für Athen im Juni ausläuft, könnte beim nächsten offiziellen EU-Gipfel dann gleich auch das neue, dringend notwendige Milliardenpaket verhandelt werden. Doch die entscheidende Frage lautet, ob Griechenland im Juni überhaupt noch zahlungsfähiges Mitglied der Euro-Währungsgemeinschaft ist. Auch wenn EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker betont,
we'll try to push in the direction of a successful conclusion.
Man versuche, Athen zu erfolgversprechenden Reformen zu drängen.
I don't want a failure.
Und er wolle kein Scheitern Griechenlands im Euroraum, so Kommissionspräsident Juncker. Doch wie viele Euro zurzeit noch in der Athener Staatskasse sind und wie lange Griechenland noch zahlungsfähig ist, das wissen weder die EU-Kommission noch die internationalen Griechenland-Kreditgeber. Leider hätten ihre Vorgänger in Athen zahlreiche Festplatten und Akten im Finanzministerium vernichtet, sagen Mitarbeiter der Tsipras-Regierung, wenn die EU-Kommission nach konkreten Zahlen fragt. Fest steht nur, dass bereits im Mai knapp 1 Milliarde Euro Kreditrückzahlung an den Internationalen Währungsfonds in Washington fällig wird. Denn eines kommt für IWF-Chefin Lagarde auf keinen Fall in Frage.
Delayed payment.
Ein Zahlungsaufschub.
Certainly for myself not supported.
Einen Zahlungsaufschub für Griechenland, den werde sie ihrerseits ganz sicher nicht unterstützen, so die IWF-Chefin. Und der Währungsfonds-Anteilseigner Bundesrepublik mit Sicherheit auch nicht.
Derzeit läuft in New York die 9. Verhandlungsrunde über TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Wir haben am Montag bereits darüber berichtet. Die US-Industrie verbindet mit dem Abkommen große Hoffnungen. Martin Bohne.
Die US-Wirtschaft will TTIP. Daran könne es keinen Zweifel geben, sagt Marjorie Corkins, die Vizepräsidentin der amerikanischen Handelskammer.
Ich habe nicht encountered any of our members who expressed concern. I would say that there is uniform support.
Ich habe noch kein einziges von unseren Mitgliedsunternehmen gesprochen, das irgendwelche Einwände gegen TTIP hätte. Die Zustimmung ist einhellig. In der Tat, US-Firmen lieferten 2013 Waren im Wert von rund 350 Milliarden Dollar nach Europa. Weit mehr als in andere Teile der Welt. Selbst der Pazifikstaat Kalifornien verkauft doppelt so viel Waren in Europa wie im viel näher gelegenen China. Und sollten durch TTIP tatsächlich die Zölle im transatlantischen Handel auf null reduziert werden, dann könnte der Warenaustausch nochmal um ein Fünftel steigen. Aber Zölle sind nur ein und nicht einmal der wichtigste Aspekt der TTIP-Story. Am meisten Vorteile versprechen sich die amerikanischen Unternehmen vom Abbau der vielen technischen Handelshemmnisse. So glaubt Robert Barron, dass sich mit TTIP der Anteil des europäischen Marktes am Gesamtumsatz seiner Firma von 10% auf 30% erhöhen könnte. Nämlich, wenn es gelingt, die unterschiedlichen Regeln und Produktvorschriften beiderseits des Atlantiks irgendwie unter einen Hut zu bringen. Barrons Firma, die 100 Leute in Huntington, Alabama beschäftigt, ist Marktführer in den USA für professionelle Wettervorhersagesysteme. Hier in den USA haben wir den Qualitätsstandard ISO 9000. In Europa gibt es ISO 14001. Das heißt für uns, dass wir unsere Produkte jedes Jahr in der EU zusätzlichen Tests unterwerfen müssen. Von der Qualität her macht das gar keinen Unterschied. Da wird kein Mehrwert geschaffen, das erhöht nur die Kosten. Barron ist davon überzeugt, also reißen wir die Barrieren nieder, das ist doch nutzbringend für alle. Nutzbringend auch für das Mercedes-Werk in Tuscaloosa. Der deutsche Konzern hat hier Milliarden investiert und so tausende Jobs im strukturschwachen Alabama geschaffen. Viele Bauteile kommen aus Europa und viele der 230.000 jährlich hier produzierten Autos werden wieder nach Europa exportiert.
A lot of companies trading with each other back and forth like Mercedes. They could benefit greatly just by reducing the tariffs and taxes that they face.
Wie Mercedes gibt es bei uns eine Menge europäischer Unternehmen, die Einzelteile und Endprodukte mit anderen Betrieben innerhalb des Konzerns austauschen, so der US-Handelsexperte Brian Davis. Und die können natürlich sehr stark davon profitieren, wenn die Zölle und Steuern auf diesen innerbetrieblichen Handel reduziert werden. Und die Doppeltests abgeschafft werden. Durch die Beseitigung solcher und ähnlicher Barrieren könnte man zwischen 5 und 7% der Kosten für jedes in Europa und in den USA gebaute Auto einsparen. Kein Wunder, dass die Autoindustrie zu den eifrigsten Befürwortern von TTIP gehört. Aber der US-Wirtschaftszweig, der sich vielleicht am meisten vom transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen verspricht, das ist der Agrarsektor. Und der macht 1/3 seines Umsatzes im Ausland mit genveränderten Pflanzen. Matt O'Mara vom Verband der Biotechnologieindustrie macht klar, dass er sich von TTIP einen besseren Zugang für solche Produkte zum europäischen Markt erhofft.
We look at the TTIP as an opportunity to restart the relationship related to agricultural trade, among them GMOs. It's very much an issue for the US government.
Wir sehen das als Möglichkeit für einen Neustart im Agrarhandel, darunter auch bei den genveränderten Produkten. GVO ist sehr wohl ein Verhandlungsthema für die US-Regierung. Matt O'Mara und sein Verband haben da sicherlich ein bisschen mitgeholfen.
Auch deutsche Industrieverbände sind für TTIP. Gewerkschaften auf beiden Seiten des Atlantiks sind dagegen skeptisch. Und in der Bevölkerung wächst zudem der Widerstand. Laut Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen inzwischen gegen das Abkommen. Rolf Büllmann.
Es sind Verhandlungen, deren Ausgang unser aller Zukunft gestalten könnten. Die TTIP-Gespräche, deren 9. Runde gerade in New York stattfindet. Darauf können sich Gegner und Befürworter eines transatlantischen Freihandelsabkommens einigen. Doch bei der Suche nach mehr Übereinstimmung wird es schon schwierig. Die deutsche Politik macht Druck. Die Kanzlerin warnt, dass es wichtig sei, über derartige Abkommen die Handelsbeziehungen der Zukunft mitzugestalten. Eine Einschätzung, die auch auf Länderebene immer wieder zu hören ist. Die bayerische Staatsministerin Beate Merk zum Beispiel war vor kurzem zu Gast in Washington und hat unter anderem mit Michael Panke gesprochen, dem stellvertretenden US-Handelsbeauftragten. Sie argumentiert:
Dieses TTIP setzt die Standards für die Weltwirtschaft. Dieses TTIP ist letztlich die Antwort auf die Frage, welche Standards gesetzt werden. Westliche Standards oder eventuell asiatische Standards?
Doch noch nicht mal alle westlichen Standards sind gut genug, warnen die Gewerkschaften. DGB-Chef Hoffmann sagte bei einer Podiumsdiskussion beim German Marshall Fund in Washington, es sei unabdingbar, dass arbeitsrechtliche Standards ins Zentrum der Verhandlungen rückten.
Wir sind nicht einfach gegen TTIP, denn wir wissen ja, dass internationaler Handel eine Realität ist. Aber für uns ist wichtig, nicht nur den neoliberalen Ansatz von Freihandel zu verfolgen, sondern zu sehen, wie können wir mehr fairen Handel ermöglichen.
Eine Position, für die er Unterstützung bekam von seinem amerikanischen Gegenpart Richard Trumka. Trumka sagte, TTIP sei seiner Einschätzung nach ein Vertrag, bei dem, wenn alles richtig gemacht werde, beide Seiten gewinnen könnten. Aber
if it's done wrongly,
wenn es falsch gemacht wird, würden wir hier in den USA wahrscheinlich Jobs aus Europa abwerben, so wie es Mexiko in den Vereinigten Staaten getan hat. Doch das wäre nur kurz Grund zur Freude, denn dann würde Europa seine Standards senken und wir dann am Ende auch.
Was dann zum gefürchteten Wettlauf nach unten führen würde, was weder die deutschen Gewerkschafter noch ihre amerikanischen Kollegen wollen. Einig waren sie sich auch bei einem weiteren zentralen Punkt der TTIP-Debatte, bei der Ablehnung der Investorenschiedsgerichte. Rainer Hoffmann.
Wir haben ja ein ganz vernünftiges Justizwesen in den USA und in Europa auch, also weg mit den Schiedsgerichten.
Eine Forderung, die auch bei den Anti-TTIP-Demonstrationen am Wochenende in Deutschland immer wieder zu hören war. Undenkbar ist das wohl nicht. Bei Handelsabkommen zwischen den USA und Australien zum Beispiel gab es derartigen Investorenschutz nicht. Bei den derzeitigen TTIP-Gesprächen in New York wird über das Thema nicht geredet. Mit gutem Grund, sagt Beate Merk.
Wir haben unsere Probleme, die wir mit dem Investorenschutz haben, sehr deutlich artikuliert. Und die Europäische Kommission hat ja dann auch ein Konsultationsverfahren im Internet auf den Weg gebracht. Und wenn man eine solche Konsultation ernst nimmt, dann braucht das seine Zeit.
Das heißt aber auch, das Thema wird wieder kommen, wenn nicht in Verhandlungsrunde 10, dann eben in Verhandlungsrunde 11.
Mit diesem Bericht über das geplante Freihandelsabkommen TTIP sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.